zu Remels?
Darf ich, oder? Was Jesus hier in Remels tut, dass hier 400, 500, ich weiß nicht genau, Jugendliche, junge Erwachsene oder auch teilweise, ich habe den einen oder anderen vielleicht aus dem älteren Semester gesehen, das ist der absolute Hammer, dass ihr heute hier seid. Wilm, kannst du vielleicht dein Zeug noch so ein bisschen nach hinten? Ich bin eher so ein, ich laufe immer gerne, das weißt du. So ein bisschen Platz ist immer ganz gut zum Predigen. Ich danke dir, mein Lieber. Ich möchte heute mit euch die nächste Zeit verbringen und ich habe was von Gott aufs Herz gelegt gekriegt, glaube ich, was unser Leben extrem prägen kann. Ich habe etwas, glaube ich, von Gott aufs Herz gekriegt, was dein Leben, glaube ich, sehr essentiell lenken kann. Und zwar, wenn wir am Anfang in die Bibel schauen. Die meisten von euch kennen die Story von Adam und Eva und die beiden haben in perfekter Einheit mit Gott gelebt. Es war cool, Adam und Eva schlenderten immer durch den Garten und Gott schlenderte durch den Garten. Und dann lesen wir einen Vers. Und zwar steht dann da, sie waren nackt und schämten sich nicht. Sie waren ohne Scham. Ich habe mich mal gefragt, hey, warum steht da ohne Scham? Warum ist das einzige Adjektiv, das da steht, dass sie ohne Scham waren und dass sie sich nicht schämten? Warum steht da nicht, hey, sie hat eine coole Zeit, sie waren glücklich, sie war fröhlich. Ich glaube, dass deshalb dort steht, sie waren ohne Scham, weil Scham uns immer wegzieht von Gott, weil uns Scham immer wegzieht von Gemeinschaft, weil wir, wenn wir in Scham leben, niemals in unsere Berufung kommen können. Scham ist etwas, was uns isoliert und von Gott wegzieht. Und keiner von uns ist dazu berufen, in Scham zu leben. Und deswegen möchte ich mit euch heute mal gucken, hey, was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel nicht dazu zum Thema Scham, sondern vielmehr, ganz konkret soll es heute auch um den Teufel gehen. In Epheser 6, Vers 12 steht, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Das heißt, dein persönlicher Kampf richtet sich nicht gegen deine Schwester, die dein Lieblingsoberteil aus dem Schrank geklaut hat, oder gegen deine Mutter, die vergessen hat, deine Lieblingshose zu waschen, oder dein kleiner Bruder, der schon wieder viel zu lang deine Playstation besetzt, sondern unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Vielleicht bist du jetzt hier und sagst, hä, was erzählst du jetzt? Unsichtbare Mächte, ein Kampf, Teufel, wovon redest du? Und du hast sowas nur nicht gehört. Ich möchte dir heute sagen, dass du in einem Kampf bist, ob du es weißt oder nicht. Die Bibel ist da ziemlich eindeutig, dass es eine Kraft gibt, die destruktiv ist. Eine Kraft gibt, die nicht möchte, dass du in den Plan kommst, den Gott für dein Leben vorgesehen hat. Die eine Kraft gibt, die nicht möchte, dass du in einer liebevollen Beziehung mit deinem Schöpfer lebst. Und diese dunkle Macht hat verschiedene Namen in der Bibel. Es gibt den Namen Diabolos, es gibt Teufel. Und ein Begriff, den wir uns heute ein bisschen genauer angucken wollen, ist der des Anklägers. Der Teufel ist der Ankläger, der versucht, dein Herz mit Lügen zu attackieren. Er versucht, Dinge zu finden, die du vielleicht falsch gemacht hast und wirft sie dir immer wieder vor. Und ich möchte euch so eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo ich das erlebt habe. Ich habe euch vorher schon mal ganz kurz andeuten lassen, dass meine Jugendzeit so ein bisschen wilder war. Ich war nicht derjenige, der viel Freitagabends in der Jugend war und wenn ich Sonntagmorgens im Gottesdienst war, hatte ich meistens noch 2 Promille. Kam meistens nicht so gut an. Und das war so eine Zeit, wo ich wirklich viel Mist gebaut habe. Und ich habe auch, mein Leben bestand so ein bisschen aus Fußball und aus Feiern. Ich habe auch mit Mädels viel dumme Sachen angestellt in dieser Zeit. Und irgendwann bin ich dann, nach dem Abi habe ich mich entschieden, okay, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich gehe raus aus meinem alten Freundeskreis, ich ziehe in eine Stadt, wo ich christliche Freunde habe, wo ich Freunde habe, die mir gut tun Und mein Leben hat sich dann komplett gedreht. Und ich war plötzlich wieder voll Leidenschaft für Jesus. Ich war wieder in der Kirche. Ich habe die ganzen dummen Sachen, die meisten, sein lassen. Und mein Leben hat sich richtig, richtig gut und cool entwickelt. Ich bin Gott unfassbar dankbar für diese Zeit und was er in dieser Zeit getan hat. Dann bin ich nach 2 Jahren, habe ich mich entschlossen, okay, ich werde jetzt auf eine Bibelschule gehen. Ich werde wahrscheinlich danach in der Kirche arbeiten, was dann auch der Fall war. Und nach diesen 2 Jahren war ich wieder zurück auf einem Camp in Starnberg, da wo ich aufgewachsen bin, und habe dort bei einem Camp mitgearbeitet. Und dann war das so, dass wir am Abend vor dem Freizeitstart sind wir einkaufen gegangen, weil ihr wisst das, oder die Älteren wissen das, wenn man ein Camp mit Jugendlichen veranstaltet und macht, dann braucht man viel Red Bull, und damit man das durchsteht. Und wir waren einkaufen, wir waren in diesem Rewe. Und wir laufen da, mein Kumpel und ich laufen da so entlang, und in diesem Moment fällt mir ein Mädel ins Auge. Und ich denke mir so, oh nein, die kennst du noch. Und es war ein Mädel, mit der ich mich so als 16-, 17-Jähriger, 18-Jähriger sehr viel getroffen habe. Und die mich aber so in einer ganz anderen Phase noch erlebt hat. So als derjenige, der immer feiern geht, der nur Scheiße baut und dieser Coole, der überhaupt gar nicht cool war. So hatte sie mich in Erinnerung. Und in diesem Moment, als ich sie sah und sie mich zum Glück noch nicht sah, kam so ein Gedanke in mir hoch. So, oh Mann, wenn die erfährt, wie du mittlerweile lebst, wenn die erfährt, dass du jetzt Theologie studieren wirst, dass du mal Pastor werden willst, dass du all das, was du vorher gemacht hast, dass du das nicht mehr willst. Und ich dachte mir, oh Mann, die denkt, ich bin ein totaler Lappen. Die wird denken, der spinnt. Und ich habe mich dann dazu entschieden, okay, ich bin ja kein Idiot, ich werde das Gespräch mit Lena nicht suchen. Und ihr kennt das, wenn man dann so in den Gängen ist, ich habe mich ein bisschen wie so ein Geheimagent gefühlt, habe mir geguckt, links, rechts, ist sie da? Oh, nee, der Gang war frei und ich konnte dann lang gehen. Und dann irgendwann war ich an der Käsetheke und ich sah, oh, Lena, red Richtung Käsetheke. Und ich, zack, weg Richtung Wursttheke und habe mich da immer so entlang gewunden. Und mein Kumpel meint irgendwann, hey Micha, was ist denn los mit dir? Du bist jetzt schon zum 3. Mal, bist du bei den Getränken, und du bist zum 5. Mal bei der Käsetheke. Sag mal, bist du ein bisschen bekloppt oder was? Und ich meinte, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ich bin so ein bisschen schusslig und heute so ein bisschen vergesslich. Und lustige Geschichte auf jeden Fall, ich hab's geschafft. Ich bin aus dem Rewe rausgegangen, ohne dass ich mit Lena geredet habe. Yes! Aber in diesem Moment hat in meinem Kopf einen Schalter umgelegt. Und es kamen Gedanken hoch, wie, ganz ehrlich, Micha, du willst jetzt vor ein paar hundert Jugendlichen predigen und läufst von einem kleinen blonden Mädchen weg? Du willst auf eine Bibelschule gehen und willst Pastor werden? Du bist ein Feigling, du bist ein Versager, du bist es nicht wert. Dich kann Gott auf gar keinen Fall gebrauchen, wenn du schon so viel Angst hast in so einem kleinen Rahmen. Und was wir aber wissen müssen, dass das nicht die Stimme meines lieben Vaters war, sondern das war die Stimme des Anklägers, der gesucht hat nach Schuld, nach Dingen, die er mir vorwerfen kann und mir in meiner Berufung in den Weg stellen kann. Und vielleicht kennst du solche Gedanken, die manchmal hochkommen, dass du es nicht wert bist, dass du Gottes Gnade nicht verdient hast, dass Dinge hochkommen und du das Gefühl hast, da ist jemand, der schmeißt mir immer Gedanken zwischen die Beine, die mich hinfallen lassen und die mir sagen, ich bin nichts wert, ich bin schlecht, ich kann nichts, ich bin nicht geliebt. So wie ich lebe, habe ich Gottes Gnade nicht verdient. Und ich möchte heute zusprechen, wenn du diese Gedanken kennst, Jesaja 54, Vers 17, ein unfassbar schöner Bibelvers. Doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein, und wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. Alle diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugutekommen. Von mir wird ihre Rechtfertigung ausgehen. Ich, der Herr, gebe darauf mein Wort. Jede Rechtfertigung wird von Gott ausgehen. Und wenn du diese Gedanken kennst, dann meditiere mal diesen Vers in Ruhe. meditiere mal diesen Vers und verstehe, was er aussagt. Er sagt, hey, dass Gerechtfertigung für all das, was du falsch getan hast, von Jesus ausgeht. Und der Teufel, der Ankläger, wie er in der Offenbarung genannt wird. In der Offenbarung steht, dass er, die gute Nachricht ist, dass er, wie dort steht, aus dem Himmel hinausgeworfen wurde. Er weiß, dass er verloren hat. Er weiß, dass er eigentlich keine Macht hat. Aber das Schlechte ist, dass dort in dieser Bibelstelle steht, dass er immer wieder nach solchen Dingen sucht, die wir verbocken und uns immer wieder anklagt. Und unsere Herausforderung ist es, dass wir uns nicht in diesen Anklagen verlieren, sondern dass wir gucken, welche Verheißung wir in Jesus haben, nämlich Rechtfertigung und Vergebung. Und der Ankläger, der Teufel, hat eine ganz simple Masche. Bevor wir sündigen, sagt er, ganz ehrlich, das ist doch nicht so schlimm. Also so ein bisschen Drogen, so ein bisschen mit dem Freund weitergehen, als es eigentlich gut ist, das macht doch jeder. Das ist doch eigentlich überhaupt gar kein Problem. Und er macht uns die Dinge schmackhaft, er hinterfragt die Güte Gottes und fragt, ist Gott wirklich gut? Also wenn Gott gut ist, naja, also das glaube ich jetzt ja eher nicht so. Und nachdem wir das dann getan haben und gesündigt haben, dann klagt er an und sagt, ganz ehrlich, du bist es nicht wert, du bist mit deinem Freund zu weit gegangen. Du hast letztens wieder zu viel getrunken. Du bist es nicht wert, Gottes Kind zu sein. Und bevor wir sündigen, lügt er. Und nachdem wir gesündigt haben, klagt er uns an. Und wir müssen heute lernen, dass wenn der Teufel über Gott redet, lügt er. Und redet er über dich, dann klagt er an. Und wir müssen unseren Fokus heute nicht in diesen Anklagen suchen, sondern darauf, was Jesus uns verheißt. Und ich liebe eine Geschichte aus Sahaja. Ich bin mir relativ sicher, dass sehr wenige von euch diese Stelle kennen. Aber ich habe darin ganz, ganz, ganz viel Gutes gefunden. Und zwar ist da folgende Konstellation. Wir haben zu allem, haben wir in dieser Geschichte, in Sahaja 3, haben wir Gott. Und Gott ist in dieser Geschichte der Richter. Wir haben Jeschua. Wir nennen ihn einfach mal Jay, weil Jeschua kann sich kein Mensch merken. Jay ist der hohe Priester zu der damaligen Zeit und er ist auch der Angeklagte. Und dann haben wir noch Satan, der Staatsanwalt und der Ankläger ist. Und lasst uns einfach mal Sahaja 3 anfangen zu lesen. Als nächstes ließ Gott mich den hohen Priester Jay sehen. Sagt alle mal Jay. Sagt alle mal laut Jay. Sehr gut, ihr seid noch wach, hervorragend. Er stand vor dem Engel des Herrn. Und jetzt mal kurz ein kleiner theologischer Exkurs für alle, die heute noch wirklich was lernen wollen. Es gibt Leute, die die Bibel auslegen, sogenannte Exegeten und Theologen. Und die sind ziemlich sicher, dass wenn im Alten Testament ganz explizit der Engel des Herrn steht, dass dort Jesus gemeint ist. Das heißt, diese Stelle sagt, dass Jesus, bevor er unter uns Menschen war, kam er manchmal schon in bestimmte Situationen hinein. Es ist das Gleiche zum Beispiel, wo Daniel mit drei Männern im Feuerofen ist und dann ist plötzlich eine vierte Person zu sehen. Das ist auch der Engel des Herrn. Und die meisten Exegeten sind der Meinung, dass das Jesus ist, der bereits, bevor er eigentlich auf der Erde war, in manche Situationen kam. Ich fand das ganz interessant. Ich dachte mir, ich teile das einfach mal mit euch. Und rechts von ihm stand der Satan und wollte ihn anklagen. Aber der Engel sagte zu ihm, schweig Satan, der Herr verbietet dir jedes Wort. Es steht zu Jerusalem, seiner auserwählten Stadt, und zu Jay, den er wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer gerettet hat. Jays Kleider stanken vor Dreck, als er vor dem Engel stand. Also was wir hier lesen ist, dass Jay angeklagt wird. Und Jays Kleider waren dreckig. Und in der Bibel sind dreckige Klamotten, dreckige Kleider, dreckige Gewänder meist ein Zeichen von Schuld. Das heißt, es ist keine Frage, ob Jay schuldig war oder nicht. Scheinbar hat er viele Dinge getan, die Gott nicht cool fand, die nicht richtig waren. Und jetzt stellt euch das mal vor. Ihr steht dort vor einem Gott, der heilig ist, der ein Richter ist. Und Er wusste selber auch, dass er schuldig ist. Und dann ist da noch so ein Ankläger, der anfängt, alles hervorzuholen, was du und was er vielleicht mal falsch gemacht haben. Bei mir wäre es so Dinge wie, Micha, weißt du noch damals, als du vor dem kleinen Mädchen weggerannt bist? Micha, weißt du noch damals, als du im Rewe eine Colaflasche geklaut hast? Ich habe so ein kleines Rewe-Trauma irgendwie. Micha, weißt du noch damals, als du deine Eltern belogen hast? Weißt du noch, als du schlecht über die und die Person geredet hast? Und ich weiß nicht, was es bei dir wäre, was der Ankläger vorholt. Ganz ehrlich, du bist hier im Worship und im Lobpreis, obwohl du die Woche schon noch ein Porno geguckt hast. Wie willst du so dreckig in Gottes Gegenwart kommen? Du, der du schlecht über deine Freundin geredet hast, du willst vor Gottes Thron kommen? Du, die du letztens noch Geld von deinen Eltern geklaut hast, du willst vor Gott kommen? Und der Ankläger sucht und sucht und sucht nach Dingen, die wir falsch gemacht haben. Und er klagt an. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Gedanken und kennt solche Dinge. Und wir wissen alle, wie sehr das verletzen kann, wie traurig das machen kann und wie das den Fokus wegnehmen kann von Gott und wir uns nicht mehr so fühlen, als könnten wir vor ihn kommen. Und wir haben nicht mehr das Gefühl, dass wir es würdig sind, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und das Gute ist, in dieser Situation, dass Jesus kommt und unser Anwalt ist. Jesus wird im 1. Johannesbrief als Anwalt beschrieben. Und Jesus, der gut ist, der perfekt ist, der nie einen Fehler gemacht hat, der ein komplett weißes Gewand hat, möchte dein Freund und dein Anwalt sein und sagen, hey, ich komme und ich spreche dich frei. Ich komme in deine Situation. Und in Zacharja 3, Vers 4 geht es dann weiter. Da sagt Jesus, der Engel des Herrn, zieht ihm die verschmutzten Kleider aus, befahl der Engel den anderen Engeln, die ihm zu Diensten waren. Zu Jay sagte er, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Sieh, ich nehme alle Schuld von dir und lasse dir festliche Kleider anziehen. Jesus ist in dieser Situation und sagt, hey, ich sehe deine Schuld. Ich sehe deine dreckigen Kleider, ich sehe deine dreckigen Gedanken, ich sehe all die Dinge, die du falsch gemacht hast. Aber weißt du was? Ich rechne sie dir nicht an. Ich rechne es dir nicht an. Und ich rechne es dir nicht nur nicht an, sondern ich gebe dir etwas Neues. Ich gebe dir eine neue Identität. Ich spreche dir etwas zu, was du davor nicht hattest. Ich gebe dir neue Gewänder. Ich wasche dich rein mit meiner Vergebung und mit allem, was dich bedrückt, es muss weg in Jesu Namen. Und eine ganz ähnliche Geschichte gibt es im Lukas 15. Lukas 15 ist die Geschichte des verlorenen Sohns. Und wir haben dort einen Vater mit zwei Söhnen. Und einer der beiden Söhne sagt, hey Papa, ich habe keinen Bock mehr bei dir zu sein. Irgendwie ist es so langweilig, auf deinem Hof passiert nichts. Und lass uns jetzt, komm, ich zieh los. Gib mir mein Erbe und ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding. Und der Vater sagt, ja, Sohn, schade. Ich hätte dich gerne noch bei mir. Aber du bist alt genug. Hier hast du meine Kohle. Hier hast du mein Erbe. Mach damit, was du willst. Und der Sohn zieht los. Er fängt an, ein wildes Leben zu führen. Er ist auf Partys unterwegs, gibt dort zu viel Geld aus, schmeißt vielleicht die eine oder andere Pille, fängt an, das Geld in falsche Freunde zu investieren, fängt an, Sportwetten zu betreiben, tippt mal wieder auf Barfuß Jerusalem. Barfuß Jerusalem hatte eine schlechte Saison, einen schlechten Trainer, Trainer wird entlassen, das ganze Geld im Sand, weg. Und irgendwann ist er an dem Punkt, wo er merkt, ey, Mist, mir geht's nicht gut. Bei meinem Vater war es irgendwie besser. Und mein Leben ist scheiße. Ich bin unglücklich. Ich bin sowas von am Ende. Und die Bibel beschreibt es so, dass er am Ende bei den Schweinen lag und als Schweinehirte da war. Und das ist so krass, wenn man sich mal überlegt, dass für die Juden waren die Schweine die unsaubersten Tiere überhaupt. Die dreckigsten Tiere, die durften sie nicht anfassen, die durften sie schon gar nicht essen. Und dieser Sohn endete bei diesen Schweinen und hatte nichts mehr. Und in diesem Moment änderte sich daran, dass es da jemanden gibt, seinen Vater. Und erinnert sich daran, dass es selbst die Diener bei seinem Vater besser hatten als er jetzt. Und er überlegt sich, oh, kann ich zurück zu meinem Vater? Was wird er wohl denken? So wie ich aussehe, ich stink nach Schwein, ich bin dreckig, ich bin so schuldig, ich habe sein ganzes Erbe verzockt, versoffen, verkokst. Und er entschließt sich aber dann dazu, okay, ich gehe doch zurück. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Und was der Sohn nicht weiß, dass sein Vater Tag ein, Tag aus, stand er und hat geschaut, wo ist mein Sohn? Und der Sohn geht zurück und eines Tages steht der Vater wieder am Rande seines Grundstücks und schaut und er sieht so einen kleinen Punkt und denkt, ist das mein Sohn? Und dieser Punkt kommt näher und wird größer und wird größer. Und er erkennt dann irgendwann, hey, es ist sein Sohn. Und er fängt an zu rennen, er rennt ihm entgegen und fällt dem Sohn, der unfassbar nach Schwein stinkt, fällt ihm um die Arme, fällt ihm in die Arme und sagt, hey, mein Sohn, es ist so schön, dass du wieder hier bist. Es ist so gut, dass du wieder zu mir gekommen bist. Und er küsst ihn und sagt ihm, hey, Diener, holt die teuersten und edelsten Gewänder, die ihr habt. Nehmt die schmutzigen Gewänder von meinem Sohn weg. Er legt ihm neue Gewänder an und sagt, lass uns eine riesige Party feiern. Lass uns eine Party feiern, weil mein Sohn ist wieder da. Und ich liebe das, diesen Gedanken, dass egal, wie du dich fühlst, egal, ob du dich angeklagt fühlst, egal, ob du dich schuldig fühlst, dieser Weg zurück zum Vater, der ist immer da. Der ist immer da und für mich ist diese Geschichte aus Lukas 15 das perfekte Abbild von Zacharia 3. Der Priester war schuldig, Jay war schuldig, der Sohn war schuldig, aber sowohl der Engel des Herrn als auch der Vater aus Lukas 15 sagten, hey, zieh die schmutzigen Gewänder aus. Ich habe neue, feine Gewänder für dich und ich lasse keine Anklagen zu. Zacharia 3, ab Vers 5. Dann bat ich, setzt ihm einen neuen, sauberen Turban auf. Also Jay, dem Priester. Ich bin sehr froh, dass Prediger heutzutage keinen Turban mehr tragen müssen. Die Engel folgten meiner Bitte und zogen Jeschua frische Kleider an und einen sauberen Turban auf. Der Engel des Herrn sah dabei zu und sagte dann feierlich zum hohen Priester. Und hier kommt jetzt nicht das, was wir in Kirchen häufig hören. Hier steht jetzt nicht, okay, du hast in letzter Zeit ziemlich viel Scheiße gebaut, du bist schuldig gewesen und in der nächsten Zeit solltest du vielleicht erstmal die Klos putzen, hast du vielleicht erstmal eine Auszeit, bis du wieder heilig genug bist, bis du wieder rein genug bist. Das lesen wir hier nicht. Sondern was wir hier lesen, steht, so spricht der Herr, der allmächtige Gott. Wenn du so lebst, wie es mir gefällt, und wenn du dich an meine Weisung hältst, dann wirst du als oberster Priester die Dienste in meinem Tempel und den Vorhöfen beaufsichtigen. Ich gewähre dir zusammen mit den Engeln, die mir dienen, freien Zutritt zu meinem Thron. Und ich bin mir sicher, dass heute Leute hier sind, die sagen, hey, ganz ehrlich, ich fühle mich schuldig und ich fühle mich dreckig. Und ich fühle mich so, als hätte ich Gott nichts zu bringen. Aber für dich gibt es heute eine ganz einfache Antwort. Jesus möchte dir das vergeben. Er möchte dir verzeihen. Aber er sagt genauso, geh zurück in die Kirche. Geh zurück in dein Leben. Geh zurück in dein Umfeld und mach weiter. Du brauchst jetzt keine Auszeit. Du musst nicht erst wieder heilig genug werden. Ich möchte so, an dem Punkt, wo du gerade bist, möchte ich mit dir arbeiten. zieh dich nicht zurück. Heißt das, dass wir machen dürfen, was wir wollen, dass wir leben können, wie wir wollen? Auf keinen Fall. Ich glaube, dass Jesus daran interessiert ist, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir unsere sündige Natur, all das, was wir falsch machen, hinter uns lassen. Aber die Überführung vom Heiligen Geist, wenn wir merken, boah krass, wir sind irgendwie schuldig, wir kriegen es nicht hin, wir kriegen es alleine nicht hin, das bringt uns auf die Knie und zu Jesus. Wenn wir merken, hey, ich merke das in meinem eigenen Leben, ich habe das schon so oft entschieden, aber ich habe mit manchen Dingen seit Jahren zu kämpfen, ob ich Pastor bin oder kein Pastor. Aber wenn ich merke, ich krieg's alleine nicht hin, dann falle ich auf die Knie und sage, Jesus, ich krieg's nicht hin, hilf mir dabei. Und es kann sein, dass ich in diesem Punkt noch 10-mal falle. Aber Jesus' Hand ist jedes Mal wieder neu da und sagt, komm, komm her zu mir. Aber der Unterschied ist zwischen diesem Punkt, Jesus gibt mir die Hand, und eine Anklage ist, die Anklage würde uns immer in Isolation führen. Führt uns immer weg vom Menschen. Wenn wir uns schuldig fühlen, suchen wir nicht die Gegenwart anderer Christen, suchen wir nicht die Gegenwart Gottes. Aber wenn wir merken, okay, wir kriegen es alleine nicht hin, wir brauchen vielleicht andere Leute um uns herum, wir brauchen Jesus immer wieder in dem Zentrum, dann kann Gott damit arbeiten. Ein Prediger hat mal gesagt, und diesen Vers fand, oder diesen Spruch fand ich ziemlich treffend. Er hat gesagt, hey, der Teufel kennt deinen Namen, aber ruft dich bei deiner Schuld. Jesus kennt deine Schuld, aber ruft dich bei deinem Namen. Jesus weiß, was du tust, wenn du alleine zu Hause bist. Jesus weiß, was du tust, wenn du keine Ahnung wo unterwegs bist, aber er ruft dich bei deinem Namen heute Morgen. Heute Morgen, heute Abend. Heute Abend. Und er sagt, komm zu mir. Ich möchte dir ein neues Gewand geben. Ich möchte dir neue Kleidung geben. Ich möchte dich reinwaschen. Und keine Anklage kann Bestand halten in meiner Gegenwart. Und wisst ihr, was das beste Mittel ist, um eine Anklage zu prüfen? Ob sie wirklich vom Teufel ist oder ob sie sonst irgendwo herkommt? Wir nehmen die Anklage. Wir nehmen die schlechten Gedanken und wir stellen sie unter das Wort Gottes. Wenn der Teufel kommt und sagt, du bist nicht gewollt, du bist nicht richtig, dann nehmen wir diesen Gedanken und wir stellen unter das Wort Gottes, wo drin steht, Gott hat dich geschaffen und schon im Bauch deiner Mutter hat er dich gesehen. Wenn der Ankläger kommt und sagt, du bist schuldig, du bist schmutzig, dann nehmen wir diese Anklage, stellen sie unter Gottes Wort, wo steht, es gibt keine Verdammnis für die, die mit Jesus sind. Wenn der Ankläger kommt und sagt, weißt du noch damals, was du getan hast, du wirst es wieder tun, dann nehmen wir diese Anklage, stellen sie unter Gottes Wort, wo gestehen steht, ich bin eine neue Schöpfung durch Jesus, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden in Jesus. Wenn der Ankläger kommt und sagt, hey, Gott wird dich bestrafen, dann nehmen wir die Bibel und sagen, Gott ist ein barmherziger Vater, er ist gnädig, er ist gut und er hat eine Zukunft für mich. Lasst uns, da wo ihr steht, lasst uns einfach mal kurz aufstehen. Und lasst uns mal gemeinsam die Augen schließen. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade in deinem Leben stehst. Aber ich möchte dir noch einen Vers zusprechen. Weil ich glaube, dass dieser Vers so viel Identität hat, so viel Wahrheit hat. Und lass diesen Vers einfach mal auf dein Leben, dort, wo du gerade stehst, lass ihn einfach mal wirken. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unseren Herrn. Keine Angst, keine Sorge, keine Tat, du getan hast, kein schlechter Gedanke, kann dich von der Liebe Gottes trennen. Egal, ob du denkst, du bist nicht würdig, du bist schlecht, du hast eigentlich nichts zu geben. Es kann dich nicht trennen, weil Jesus hat bereits alles gegeben, was du geben kannst und geben musst. Und lass uns einmal kurz die Augen schließen, dort, wo wir stehen. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Vielleicht bist du heute Abend hier und sagst, ich kenne diese Gedanken. Ich kenne diese Anklagen, die immer wieder hochkommen. Ich kenne das, dass ich mich schuldig fühle. Und manchmal weiß ich überhaupt gar nicht, ob ich noch in Jesu Gegenwart kommen kann. Und wenn du dich manchmal so fühlst, schuldig, nicht würdig, voller Sünde, dann möchte ich dich einladen, während alle die Augen zu haben, nur ich habe die Augen offen, weil ich gern für euch beten möchte, möchte ich einfach einladen, dass du dich mal hier meldest. Und einfach auch als ein Zeichen dem Teufel gegenüber, du hast mich nicht anzuklagen. Du hast nichts vorzubringen, weil ich bin ein Kind Gottes. Und ich bin frei gesprochen durch Jesu Blut. Jesus, ich danke dir für so viele mutige Leute, die sagen, sie wollen es dem Teufel zeigen und wollen proklamieren, dass sie deine Kinder sind. Und Jesus, ich bete, dass du ihnen jetzt zusprichst, dass sie nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Dass egal, was sie getan haben oder tun werden, dass du es ihnen nicht anrechtest, weil du sie freigesprochen hast. Und ich möchte noch eine zweite Frage stellen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ey, Micha, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer dieser Jesus ist. Und ich möchte dich einladen, dass du diesem Jesus heute Abend eine Chance gibst. Dass du ihn in dein Leben einlädst. Weil ich glaube, er hat was Grandioses für dich vorbereitet. Er hat eine Zukunft für dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte diesen Jesus, der mein Freund sein will, der mein Anwalt ist, der mich freispricht, ich möchte ihn, während wir alle noch die Augen zu haben, ich möchte ihn in mein Leben einladen, möchte ich ihm Mut machen, dass du dich meldest dort, wo du stehst, während wir alle die Augen zu haben. Jesus, ich danke dir so für Menschen, die heute das erste Mal deinen Namen annehmen. Ich danke dir für Menschen, die dich jetzt in diesem Moment in dein Leben lassen. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du sie segnest, dass sie die nächste Zeit richtig coole Erfahrungen machen. Und lasst uns alle gemeinsam ein kurzes Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten. Wir werden es als gesamte Flendersgemeinde nachbeten, um es den Leuten einfach zu machen. Und ich glaube, manchmal ist es gut, so ein Gebet gemeinsam zu sprechen. Weil es ist immer gut, etwas, was wir im Herzen entschieden haben, mit den Lippen zu bekennen. Und ich bete es vor und bete es einfach dort, wo ihr steht, nach, um es den Leuten, die Jesus neu in ihr Leben einladen, einfach zu machen. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du nicht tot geblieben bist, sondern auferstanden bist, damit ich in Ewigkeit mit dir leben kann. Ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind sein darf. In Jesu Namen, Amen. Lass diesen Leuten mal einen fetten Applaus geben. Und wenn du Dinge in deinem Leben hast, vielleicht wenn du dich heute gemeldet hast, wenn du eine Entscheidung getroffen hast oder merkst, okay, du würdest trotzdem irgendwie noch gerne über Sachen reden. Wir haben ein cooles Team an Betern, die gleich im Foyer draußen stehen, die mit euch reden wollen, die mit euch beten wollen. Vielleicht sagst du auch, hey, mir geht's voll gut. Ich bin für mich überhaupt nicht angeklagt, aber ich möchte trotzdem irgendwie gesegnet werden. Ihr seid auch eingeladen, ihr dürft auch gerne zu denen gehen, ihr dürft euch segnen lassen, ihr dürft euch beten lassen und lasst uns jetzt Gott nochmal anbeten und lasst Gott nochmal feiern für all das Gute, was er getan hat.